Überleg mal, die fliegen einfach her und dann laden die uns ein zu einer Hochzeit. Weißt du, dann werden die einfach sagen so, hey, wir heiraten, komm vorbei, wir wollten alle in unsere Galaxie einladen, es gibt eine große Hochzeit, fertig, Punkt.
Wir brauchen Partysänger, wir brauchen Mickey Krause, wir brauchen Tim Toupé.
Ja.
Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich meine einen Döner, die Stimmung fehlt uns. Das ist das, was die Aliens wollen, die wollen Stimmung haben. Jackelalaf, meine liebe Jacken, hier ist der blaue Funkenbasti, der Kompanieleiter von der Fröhliche Kompanie. Und ich grüße den grünen Osmane aus Karlsruhe, eine Büttchen auf seinen Kopf, weil da ist viel Platz. Hallo Özjagoza, bist du denn jetzt schon, ich kann noch nicht mal Karneval nachmachen, bist du schon in Karnevalslaune, mein Sonnenschein?
Warte, Basti, ich helfe dir kurz. Dün, 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 dün.
Das würde mir gut gefallen, wenn du das einfach immer einspielst bei meinen Shows.
Jetzt wissen alle, dass es ein Gag war. Jetzt ist.
Ich spüre, du lebst den Karneval nicht so wie ich. Ich lebe ja in Köln. Heute ist 16. Februar. Das heißt, heute ist Rosenmontag. Draußen sind traumhafte -3 Grad und Schneeregen. Die Jacken lassen es sich gut gehen. Ich kann mit Karneval auch absolut nichts anfangen. Ich habe keinerlei gute Erinnerungen an Karneval. Ich wurde einmal festgenommen, das war's. Sonst weiß ich von Karneval wirklich ganz, ganz wenig. Ich habe auch nie teilgenommen. Als in Karlsruhe wird es auch gefeiert, aber wahrscheinlich, da heißt es dann Fasching, ne?
Ja, hier heißt es Fasching. Ich war jetzt vor ein paar Tagen in Köln, da hatten wir eine Fernsehaufzeichnung. Und das war, ich glaube, am Donnerstag. Genau, am Donnerstag bin ich angereist und das ist, glaube ich, der Tag der Tage, wo um 11.11 Uhr alles abgeht, habe ich gehört. Ich bin aus dem Zug raus.
Altweiber war Donnerstag.
Ja, keine Ahnung, Alter. Mir sind 4 Bananen, Sarah O'Connor und, keine Ahnung, Alter, noch Star Wars Hinrichtungsteam ist mir noch entgegengelaufen und da habe ich gesagt, okay, herzlich willkommen.
Aber
Sarah O'Connor habe ich
nicht
wirklich getroffen. Das war nicht die Verkleidete.
Du hast die echte Sarah O'Connor gesehen?
Ja.
Das ist ja toll. Die habe ich auch schon mal gesehen. Toll.
Quatsch,
toll.
Alter. Keine Ahnung, ob das die...
Ach so, ich dachte, ja, das wäre natürlich fantastisch. Von Sarah with Love, Mark Terenzi, die Schwester von der Frau von Bushido, ist es doch toll. Die hätte ich
Bushido
auch gerne mal getroffen.
Wow.
Bushido, so nennen wir das in meinem Job. Bushido. Ich bin nicht mit den jungen Leuten, weißt du. Also das ist einer meiner Albträume, auf so einer Karnevalssitzung zu sein. Irgendwo so in so einem Kölner Vorort, so Bergheim oder so. Und dann so 400 Leute in so einem vollgepackten Festsaal, der sonst benutzt wird, um, was weiß ich, Kommunion zu feiern oder so. Vorne hast du die Bütterblömke. Oder der Heint hier oder so, hast du dann irgend so einen 60-jährigen Sparkassenfilialleiter, der einmal im Jahr lustig ist. Der hat sich dann so ein Näschen angeklebt. Dann macht er so 60er-Jahre-Witze von Fips Asmussen über seine Frau. Meine Frau hätten gesagt. Und dann sitzen neben dir nur so Leute, die so gezwungen fröhlich sind, mit diesen lustigen Kappen auf und klatschen in die Hände und sagen, hahaha. Ich verstehe, guck mal, das ist hier Religion so. Verstehe, das ist Religion in Köln. Das ist, also wenn du heute nicht zur Arbeit erscheinst, können sie dich nicht feuern, ne?
Ja, schrecklich, also, wenn man auf der Bühne Witze über seine Frau macht.
Ja, meine Kolumbianerin hat gesagt.
Ganz kurz. Ich schwöre, die beste Form, dich zu dissen, ist einfach, dich sprechen zu lassen.
Schau mal, wie du wieder mit der Cruise Missile deiner fantastischen Pointe in mein Herz triffst, Özjan Kosa. Fantastisch.
Oh mein Gott. Ja, aber du, also für mich ist, ich kann damit gar nicht relaten, für mich ist so, es ist so weit weg. Also Karneval, ich weiß nicht, also ich bin ja hier ein paar Mal aufgetreten, das hatte ich dir ja gesagt, hier bei uns beim Fasching. Es ist interessant, aber so, ich glaube, es macht Spaß, so halbe Stunde, eine Stunde, aber das jetzt so eine Woche durchzuziehen, Alter, und das jedes Jahr, das ist schon heftig.
Die Leute lieben das, ne? Und es gibt aber, glaube ich, bei Karneval auch keinen dazwischen. Es gibt entweder richtig geil oder lass mal lieber. Und Wenn du es richtig geil findest, ja, dann mach doch. Aber nur so halb mitgehen. Ich war zweimal beim Karnevalsumzug, einmal als Jugendlicher, da wo ich dann von Bullen aufgegriffen wurde, weil ich besoffen Scheiß gebaut habe und auf so einen Festwagen geklettert bin und dann einmal mit Mitte 20 in Emsdetten, weil ich in Osnabrück studiert hatte, um die Ecke wohnten Freunde und dann bin ich in Emsdetten auf den Karnevalsumzug gegangen, der jetzt nicht so ganz ist wie der Kölner Karnevalsumzug, da fahren dann halt 12 Traktoren durch die Gegend. Köln kannst du ja theoretisch, wenn ich am Rosenmontagszug, da geht ja einfach Stunden. Das hört ja nicht auf. Das ist ja richtig krass.
Basti, helf mir aber mal kurz. Man sagt, stimmt das wirklich? Also ein Karneval ist alles erlaubt. Stimmt
alles.
Das? Also, nee, jetzt mal ehrlich, weil man sagt ja immer so, da geht's richtig zur Sache und es gibt manche Leute, die trennen sich kurz vor Karneval von ihrem Partner, damit sie da richtig Vollgas geben können und dann kommen sie wieder zusammen.
Das weiß ich jetzt nicht wirklich, aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass die Zahl der Insincerities, also der des Fremdgehens an Karneval und auch der sogenannten Kuckuckskinder, also Kinder, die einem Partner untergeschoben wurden, von dem sie gar nicht sind, sondern man hat sich halt, ich weiß nicht, im Venuskeller von Darth Vader das Laserschwert reinschieben lassen um 3 Uhr morgens, die ist sehr hoch. Also es gibt wirklich 9 Monate nach Karneval werden sehr viele Kinder geboren, die nicht von dem Partner sind, der glaubt, dass sie von ihm sind. Und,
Kuckuckskinder, ach du Scheiße, Kuckucks. Alter.
Das ist eine geläufige Formulierung, Kuckuckskind. Also wenn du ein Kind aufziehst, das dann eines Tages, stell dir mal vor, du würdest jetzt eines Tages bemerken, eins deiner Kinder hat blaue Augen, lange blonde Haare und ist 1,98 Meter groß, dann würdest du mit deiner Frau wahrscheinlich auch sprechen und sagen, ach, irgendwas ist hier komisch. So wie damals die Frau von Arnold Schwarzenegger auch gesagt hat, hör mal, der Sohn von unserer Haushälterin, der steht irgendwie mit dem Schwert im Garten und brüllt Conan, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich finde, das ist eine der tragischsten Beschissgeschichten aller Zeiten, weil Arnold Schwarzenegger hat ja, glaube ich, 3 Kinder mit Maria Shriver, 2 oder 3 Kinder, ich glaube 2 Jungs, ein Mädchen. Und die sehen ihm alle 3 nur so ein bisschen ähnlich. Also man erkennt schon, wenn man will, so Patrick Schwarzenegger ist mittlerweile auch ein bekannter Schauspieler, dass sein Sohn sein könnte. Wenn man aber dann mal den Sohn mit der Haushälterin sieht, der einfach original Arnold 1983 Conan der Barbar ist, also der hat, wie bei Boris Becker, ist die Eizelle einfach gefressen worden. So, weißt du, Arnold ist Spermius hingegangen, hat gemacht und dann so, get to the chopper, alles da rein in die Olle und dann zack. Und das ist wirklich, der hat sich selber geklont. Und das stelle ich mir dann doch wirklich hart vor. Also wenn du, wir leben ja in bescheidenen Verhältnissen. Du in deiner Sutterer Wohnung, ich in diesem kleinen Wohnwagen in der Autobahn. Aber stell dir mal vor, du hättest so einen Menschen, so mit 20 Mitarbeitern oder so, die dir ganz da rumlaufen, dir deine Proteinshakes fertig machen und so. Und dann hast du eine Mitarbeiterin, die kriegt ein Kind und deine Ehefrau guckt schon so ein bisschen komisch, weil das Kind dir doch sehr, sehr ähnlich sieht.
Das ist
das kann schon zu unangenehmen Diskussionen stören.
Eine Familie ist das passiert. Ich glaube, ein Pärchen, die haben eine künstliche Befruchtung gemacht und das Kind war dann schwarz. Und jetzt haben die das Krankenhaus verklagt.
Ach so, weil die das falsche Spermium benutzt haben.
Genau, weil der Mann hatte irgendwie seine Spermien einfrieren lassen und keine Ahnung, wie es dann dazu gekommen ist, aber die haben da halt irgendwas, irgendein Reagenzglas halt verwechselt und die haben dann auch einen DNA-Test gemacht. Also manchmal sagt man ja, okay, das kann ja passieren, wenn die vor fahren, kann ja sein, dass jemand schwarz in der Familie war. Und aber man das selber nicht weiß, aber der DNA-Test hat dann auch rausgestellt beim DNA-Test, dass es halt unmöglich war, dass es von beiden ist.
Also du hast ja gerade schon gesagt, es ist theoretisch möglich, dass 2 hellhäutige Eltern ein dunkelhäutiges Kind bekommen aufgrund von, vergangener Verwandtschaft und irgendwie genetischen Zusammenhängen, die dann entstehen, wenn diese beiden Menschen ein Kind kriegen. Also, aber die Wahrscheinlichkeit ist unglaublich gering, glaube ich.
Was würdest du machen?
Wenn meine Frau jetzt zu Hause
ihr kriegt ein Kind und es ist asiatisch. Es kommt auf die Welt und ist so, wirklich, das Kind kommt auf die Welt und die so, herzlichen Glückwunsch, es ist Hugh Hangfast.
Weißt du, der Arzt spielt dann was auf der Mandoline, wenn er es mir überreicht. Naja, also es wäre
Du bist so ein Rassist, Alter. Du bist so ein Rassist, wirklich.
Ich? Du hast es gesagt, Johann Fahr, du mieser Rassist.
Was denn?
Du kannst es nicht immer auf mir abwälzen. Also, ich würde natürlich entspannt reagieren, weil ich meiner Frau 100%ig vertraue. Und ja, dann würde ich komplett eskalieren, ne? Muss man natürlich realistisch sein. Also die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber klar, das ist. Also es gibt Studien dazu, dass Kuckuckskinder ungefähr bei jedem, ich glaube, ich habe mal gelesen, 12. bis 15. Kind ist ein Kuckuckskind.
Oh, ja, also, ja, das.
Also in jeder Schulklasse sitzen zwei Kinder, die nicht von dem Vater Erzeuger sind, der glaubt, er wäre der Vater.
Glaubst du? Boah, ich glaube, also in Deutschland ist es, glaube ich, verboten, so ein DNA-Test. Also ich glaube, man braucht bei einem DNA-Test die Einwilligung auch von der Mama, bevor man das macht.
Meinst du?
Glaube ich, ja. Ich weiß es nicht. Ich habe es mal gelesen. Ich habe es irgendwo mal gelesen.
Ich meine, die meisten amerikanischen, und das gab es ja, Talkshows sind in Deutschland ja tot, aber früher so in der Endzeit der Talkshows kam es ja auch schon zu diesem Vaterschaftstest. Und das war ja dann auch bei in Amerika Jeffrey Springer oder
Jerry Springer,
genau.
Du hast verwechselt mit deinem Kumpel Jeffrey Epstein.
Ja, ich komme da immer durcheinander. Ich war mit den beiden immer schön im Urlaub. Jedenfalls Jerry Springer, und dann ging es ja auch immer darum, Jamal, deine Kinder, Cassiopeia, Mars, Saturn 1243 und der Klaus hier drüben, die sind nicht von dir. Und dann ist der Typ ausgerastet und hat sich gefreut, und die etwas unförmige, ja, dicke weiße Amerikanerin hat gesagt, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ich habe nur 6-mal mit seinem besten Freund geschlafen. Ja, es war unerklärlich. Wer hätte damit gerechnet?
Das finde ich immer so krass, dass so der DNA-Test, weißt du, so, du bist nicht der Vater, und dann sagen die immer noch so, das kann nicht sein. Und ich denke so, doch, das kann schon sein.
Ja, das kann schon sein. Aber das ist ja so eine Art der Selbsthypnose. Lügen, die man oft noch erzählt, wachsen so tief ins Hirn. Ich meine, denk an den Fall Christoph Daum vor über 20 Jahren, der ja so unter der Hand von Uli Hoeneß vorgeworfen bekommen hat, er wäre dem Schnee nicht ganz abgeneigt. Und dann hat er eine Haarprobe abgegeben, um zu beweisen, ich weiß nicht, ich glaube, er sollte damals mal kurz davor Bundestrainer zu werden. Und dann hat er diese Haarprobe abgegeben, um zu beweisen, dass er kein Kokain zu sich genommen hat. Und da wurde halt festgestellt, dass er jahrelang Kokain zu sich genommen hat. Und das ist natürlich schon...
Das war hart, gell?
Das war hart. Ich habe den Mann mal kennengelernt, der lebt ja leider nicht mehr. Ich saß mal in der Talkshow mit dem. Das war ein ganz liebenswerter, kluger, herzlicher, toller Mensch. Also wirklich, Christoph Daum. Ich habe nur abends dann noch mit ihm und zwei anderen aus der Talkshow ein Bier getrunken, und der war ein ganz, ganz toller Mensch. Und
so da, redet man über Leute, mit denen man eine Leine gezogen hat, Basti.
Nee, er war ja damals, als ich ihn getroffen habe, war er schon an Krebs erkrankt, woran er dann auch leider verstorben ist. Aber die...
ist er verstorben? Das wusste ich gar nicht.
Christoph Daum ist vor einem halben Jahr, ich weiß nicht genau, aber vor ungefähr...
Ja, gut. Möge er in Frieden ruhen. Das wusste ich jetzt nicht.
Jedenfalls war er wirklich nett, und er hat dann auch so ein bisschen darüber gescherzt, so, ne? Also, weil er natürlich meinte, er wird darauf immer angesprochen, seit 20 Jahren. Und er meinte halt auch, ja, aber in der Zeit, da war es halt so ein Durcheinander bei ihm, dass er da gar nicht groß drüber nachgedacht hat, dass diese Haarprobe keine gute Idee wäre. Aber ich meine, es ist ja toll, also wirklich, ich habe großen Respekt vor dem Mann, aber natürlich ist das ja völliger Wahnsinn. Du weißt, dass du offensichtlich Drogen oder illegale Substanzen zu dir genommen hast, machst öffentlich eine Pressekonferenz mit Haaruntersuchung, also wo du eine Probe abgibst, wo ja jeder wissen muss, da wird das ja rauskommen. Und der meinte, das war ihm irgendwie, er war so in so einem Tunnel, dass er das nicht mehr gecheckt hat. Und
ich glaube, wenn man Lügen lang genug erzählt, glaubt man irgendwann dran. Das hatten wir jetzt auch bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus.
Ja, das ist... Der glaubt da jetzt auch dran.
Ja, das auch. Das ist so hart.
Unser König, die royale Familie. Endlich ist die royale Familie erweitert worden.
Ich fand, ich habe dazu eine Erklärung mal gehört von Sabrina Rizzo, heißt sie, glaube ich. Die ist Kriminalforensikerin und auch so Polizeicoach. hat auch mal ein Buch geschrieben und sie hat dieses Phänomen mit Gil im Dschungelcamp, ich weiß es, darüber haben jetzt schon 1 Million Leute gesprochen, nur sie hat das richtig cool erklärt mit dem Drama-Dreieck.
Das Drama-Dreieck.
Drama-Dreieck, ja, ja. Genau. Es gibt im Drama-Dreieck gibt es Auslöser, Täter und Retter. Und sie hat gemeint, bevor er in das Camp ist, war er der Täter, der Auslöser. Und das Opfer war der Hotelmitarbeiter. Und die Retter waren so gesehen wir. Also wir, die Gesellschaft, die dann sagt, hey, hör mal zu, du hast Scheiße gebaut, etc. Weil es gibt immer einen Retter, wo es auch ein Opfer gibt. Also Leute, die diesem Opfer beistehen. Jetzt war das aber so, dass hätten das, und das, diese Erklärung fand ich sehr interessant, hätten das alle im Camp so stehen lassen, also vielleicht nur einmal kurz angesprochen und Punkt, ohne jetzt permanent den Retter spielen zu wollen, so wie Ariel das gemacht hat, hätte sich dieses Drama-Dreieck nicht verändert, weil dadurch ist nämlich Folgendes passiert. Ariel wurde auf einmal zur Auslöserin und Gil Ofarim wurde das Opfer.
Ja.
Und die Zuschauer wurden die Retter. Und sie konnten das nicht mehr mit ansehen, weil diese moralische Instanz zu spielen, das wollen wir alle. Also wir wollen dann immer sagen, okay, wir, guck mal, wir sind die Guten, wir stehen jetzt bei Ungerechtigkeit bei. Und sie haben versucht, ihn aus diesem Opfer, aus dieser Opferposition rauszuholen. Und das haben sie dann durch die Anrufe gemacht.
Ja, das ist eine ziemlich gute Erklärung. Ich habe vor ein paar Tagen Apofika, Apokalypse und Filtercafé gehört, wo die Redaktionsleiterin von Zeit Online war, Anne Hänig. Und die hat den, Hotelmitarbeiter aus dem Hotel in Leipzig interviewt. Und zwar um die Zeit herum, als sich das Bild im Dschungelcamp so drehte plötzlich. Und ja, natürlich auch interessant, weil sie in Apokwika war, wo unser lieber Freund Micky Beisenherz ja der Autor, einer der beiden Autoren der Texte beim Dschungelcamp ist und auch sehr,
ach so, stimmt,
sehr deutlich darüber gesprochen hat, dass auch er diesen krassen Wandel in der Show der Wahrnehmung der Leute zumindest sehr irritierend fand. Und Anne Hänig sagte dann auch, und das war auch Mickys Interpretation, dass es natürlich verschiedene Faktoren gaben, die diese Deutung von Gil Ofarim komplett verändert haben. Ne? Und wie du gerade sagtest, dass auf einmal das Täter-Opfer-Bild gedreht wurde und dadurch, dass der von all denen im Camp, es war ja nicht nur Ariel, sondern es haben ja alle am Anfang ihm schon den Handschlag verweigert oder betont, ich gebe dir die Hand, obwohl was du gemacht hast. Also alle haben sich moralisch über ihn erhoben. Obwohl man natürlich auch sagen muss, dass viele Menschen, die im Dschungelcamp landen, jetzt nicht unbedingt moralische Instanzen aller Heidegger sind. Also da haben viele irgendwie mal was gemacht, was fraglich ist. Und das hat, wie du gerade schon richtig sagtest, beim Publikum zur Empathie geführt, zum Mitgefühl. Der hat ja auch seine Aufgaben erledigt, der hat die Dschungelprüfungen alle gemacht und gut bestanden. Der hat sich nicht beschwert, der hat nicht über andere gelästert. Und das hat den Wind sich drehen lassen innerhalb weniger Tage. Zu seinen Gunsten. Und was dabei verloren gegangen ist, ist das, und was ich am allerschwierigsten finde, ist, dass es zu so einer Umdeutung kam, weil Gil Ofarim ja dann auch im Dschungelcamp so Andeutungen gemacht hat, die Videos von ihm, die wären alterniert worden, da wäre was verändert worden. Und die Zeitredaktionsleiterin Hänig, die hat dann mit dem Hotelmitarbeiter gesprochen. Und also das mal außen vor. Der Fall ist klar. Da ist keine Doppeldeutigkeit. Da ist nicht irgendwie, er ist auch nicht freigesprochen worden, sondern er hat vor Gericht entschuldigt für das, was er getan hat. Und damit war der Fall dann abgeschlossen, weil der Hotelmitarbeiter das akzeptiert hat. Genau. Und dass der jetzt im Nachhinein hingeht und Jahre später anfängt, das wieder in die Öffentlichkeit selber so gesehen zu tragen durch die Teilnahme dort und dann auch die Interpretation dessen zu ändern. Weil daran, das sagte die Journalistin, daran gibt es nicht zu rütteln. Was der gemacht hat, ist eindeutig, also er hat eindeutig zu Ungunsten dieses Menschen gelogen, der hat den in den Dreck gezogen. Er hat, der Witz ist, das wusste ich zum Beispiel nicht, das ist ja abends passiert in dem Hotel in Leipzig. Ne? Also die Situation, der wollte einchecken, musste lange warten, fühlte sich ungerecht behandelt Und ja, das Interessante war, die ganze Interaktion mit dem Hotelmitarbeiter, wo diese schlimmen Worte bezüglich des Sterns und so gefallen sein sollen, dauerte, das kann man im Video sehen, 28 Sekunden. Und dann ist er vor die Tür gegangen und hat dieses Video aufgenommen. Und was vor Gericht bewiesen wurde, war, dass es niemanden gab, weder die anderen Leute an der Rezeption, noch die Gäste, die hinter ihm standen, dass niemand hat auch nur ein Wort von dem, was er dort gesagt hat, wo er auch nachher sagte, es stimmt nicht, es ist die Unwahrheit, ich habe gelogen, hat das gehört. Dementsprechend ist es wirklich bewiesen, das ist nicht passiert. Das Interessante finde ich, dass an dem Abend wollte er das hochladen, dieses Video, wo er diese Geschichte erzählt. Also ich bin gerade so von dem Hotelmitarbeiter so und so behandelt worden. Und dann gab es aber eine Störung bei Instagram. An dem Abend war Instagram down. Keine Ahnung, technischer Fehler oder so, weltweit. Und da würde man ja denken, okay, ist vielleicht eine total dumme Aktion, vielleicht lasse ich das lieber sein. Morgen früh stehe ich auf und habe es mir nochmal anders überlegt, ob das so eine gute Idee ist, so eine Sache in die Öffentlichkeit zu tragen. Und dann ist er schlafen gegangen und hat es am nächsten Morgen hochgeladen. Also okay, da kann man jetzt auch nicht mehr von, wie soll man sagen, Affekt sprechen, ne? Was man beim Mord so nennt, wenn man seine Frau erschlägt, weil man sie mit dem Tennistrainer findet oder so. Sondern er hat halt erst schlafen gegangen und hat am nächsten Morgen offensichtlich gedacht, nee, jetzt lade ich das aber hoch. Und es war ja die gleiche Lüge wie am Abend zuvor. Und das Thema ist ja dann irgendwann auch mal durch. Aber trotzdem finde ich,
trotzdem finde ich,
wie die Öffentlichkeit, also wie viele Menschen aufgrund von sehr, also von sehr banalen Sachen und von sehr offensichtlicher Maskerade in der Lage sind, ihre Meinung komplett zu ändern und sich manipulieren zu lassen. Weil ich finde immer noch, was der Mann gemacht hat, wirklich, wirklich schlimm. Also der hat ja nicht sich geschadet, sondern der hat einer ganzen Community von Menschen geschadet.
Also schau mal, Basti, meine Meinung zu diesem ganzen Ding. Was ich schrecklich fand, war einfach das erzeugte Narrativ von ihm, was er abgeliefert hat. Dass er gesagt hat, es gab eine Verschwiegenheitsklausel, die gab's halt nicht. Dass er gesagt hat, hey, in dem Video waren ein paar Sekunden weggeschnitten. Ja, es gab diese einen Holperer in dem Video, aber das war, als die Theke, als sie leer war, gefilmt worden ist. Also es ging einfach um eine Szene in dem Video, das ging, keine Ahnung, 20 Minuten, aber dann waren, zum Beispiel jetzt, aber 2 Sekunden waren weg, aber das war, als die Theke leer war. Weißt du? Und wenn man die Wahrheit kennen würde, dann würde man nicht so über ihn. Und das Hauptargument war ja eigentlich auch vor Gericht, das war eine Frau, die neben ihm stand und das alles mitbekommen hat. Und als das in die Öffentlichkeit ging, also bevor es überhaupt zu Gericht ging, hat sie damals in der Familien-WhatsApp-Gruppe den Leuten geschrieben, die sie kennt. Also ohne jetzt eine Motivation zu haben, dass das nach außen dringt und das in dem medial bekannt wird, hat sie ihren Freunden und Bekannten geschrieben, ey, ich habe das gerade mitbekommen, aber das stimmt nicht, weil ich stand daneben. Also so antisemitische Aussagen sind nie gefallen. Ich habe das direkt mitbekommen. Mhm. Und vor Gericht war das auch einer der Hauptthemen. Mir ging es nur darum, dass im Nachgang, dass er das so hingestellt hat, dass man schon noch dran zweifeln konnte. Und das kann man halt nicht.
Genau, und da bin ich komplett bei dir.
Das finde ich halt so hart.
Weißt du, dadurch, der hat jetzt dort dieses riesige Forum bekommen, in Form dieser Sendung, genau, die Millionen von Menschen schauen. Und hat halt, anstatt, er hätte ja auch hingehen können und sagen können, so hätte ich das Camp eröffnet. Ey, ich habe damals einen riesigen Fehler gemacht. Ich habe eine super idiotische Nummer gebracht. Es tut mir unendlich leid für alle, die ich dort verletzt habe. Das war einfach scheiße. Ich war wütend. Ich habe nicht nachgedacht. Ich habe mein halbes Leben darüber verloren. Und ich weiß, dass der Hotel hat mit. Das hat er ja nicht getan. Sondern er ist da hingegangen, hat was von Schweigeerklärung, die es nachweislich nicht gibt. Es gibt keine Schweigevereinbarung, genau, zu diesem Gerichtsprozess. Es ist alles erfunden. Das hat er einfach wieder erfunden. Hat das, genau, erzählt, hat dann angedeutet, dass dieses Video, was du gerade sagtest, verändert worden wäre. Also hat im weitesten Sinne, hat er ja nicht gebüßt. Er hat nicht gesagt, ey, das, was ich gemacht habe, war scheiße, sondern er hat dieses riesige Forum genutzt, um Jahre später wieder den Zweifel zu säen daran, dass das, was, genau, er getan hat, vielleicht doch, also dass da doch die Wahrheit mit dran wäre oder dass dieser Mann doch was falsch gemacht hat. Und das hat halt diese Zeitjournalistin versucht, auch nochmal ganz deutlich bei Apo Fika zu betonen. Die hat gesagt, das ist nicht verhandelbar. Er hat gelogen, eindeutig, er hat das Leben dieses Mannes sehr, sehr negativ beeinflusst. Und jetzt fängt er Jahre später an, auf einmal wieder eine andere Geschichte zu erzählen. Das zeugt halt nicht von Bereuen, wenn du auf einmal Jahre später anfängst, die Geschichte dann wieder umzudrehen. So, und
ja,
dass die Leute das nicht gemerkt haben an den Fernsehsendern und dass sie dann trotzdem gesagt haben, der war ja von Anfang an offensichtlich Platz 1 bei den Votings. Also er war immer klar, dass der gewinnt. Und das finde ich schon krass. Also
ja, bin voll, weißt du, das, da bin ich voll bei dir. Diese Aussage, die du vorhin getätigt hast, genau so hätte ich es auch gemacht. Dann hätte man einen Punkt gesetzt und kann nach vorne gucken, weißt du? Also ja, aber ich bin auch nicht Fan jetzt dem, das sein Leben lang nachzutragen, weißt du? Also ja, okay, wenn man einmal eine aufrichtige Entschuldigung hat, dann muss man halt nach vorne gucken und fertig. Aber sich dann nochmal so hinzustellen. Ich glaube, hart war es halt auch als Zuschauer, dass du halt immer die Schnitte gesehen hast, wo jemand eine auf den Deckel bekommt. Und wenn du das halt permanent konsumierst, jeden Tag, dann findet halt auch diese Umkehr statt bei diesem Dramadreieck. Aber
gut, das war, du gerade sagst, das war auch das, was diese Journalistin sagt. Die sagte auch, die Sendung war ja auch bewusst so geschnitten, ihn in diese Rolle zu bringen, weil natürlich ist am Ende des Tages von so einer Folge Dschungelcamp, wo die dann 45 Minuten zeigen, sind 24 Stunden Videomaterial.
Richtig.
Und natürlich wählt auch die Redaktion oder Menschen bei RTL am Ende aus, was dort gezeigt wird und was nicht gezeigt wird. Und natürlich, wie du eben schon sagtest, formt das ein Narrativ. Und wenn man dann jeden Tag 10 Minuten lang zeigt, wie alle auf dem rumhacken, dann erzeugt das natürlich bei den Menschen Mitgefühl. Ich meine,
absolut.
Am Ende des Tages ist das ja alles Schnee von gestern, ne? Also das, was passiert ist und so. Dadurch, dass er wieder in die Öffentlichkeit gegangen ist und wieder als öffentliche Person auftritt, ist halt dieser Fall, das ist ja schon wie lange her, 3 Jahre, 4 Jahre oder so, ist das ja erst wieder ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Und dass es dann diesen Wechsel gab in der Wahrnehmung dieser Person, das hat halt mit ganz vielen Faktoren zu tun. Aber wie du schon sagtest, auf jeden Fall, wie die anderen Mitcamper sich verhalten haben, wie es seitens der Sendung geschnitten wurde. Aber halt auch, dass er selber, und das finde ich das Kritischste, dass er selber halt, anstatt eine Haltung dazu zu haben, diese Haltung eben nicht gehabt hat. Und das finde ich, wo ich so denke, das gefällt mir jetzt nicht. Also ich finde, ein Mensch, der eine Sache aufrichtig bereut, der geht dann dahin, stellt das klar und dann hätte man, wie du sagtest, ganz normal dieses Dschungelcamp auch durchspielen können. Mhm. Aber der hat 12 Tage lang da rumgehampelt und so getan, als wenn das ja alles noch in der Schwebe wäre, was es halt einfach nicht ist. Und
ja.
Das ist für den Typen, der im Hotel arbeitet, halt auch einfach ultra scheiße.
Ja, genau. Darum geht's halt, weißt du? Also wenn du dir das dann als Mitarbeiter im Hotel, der Hotelmitarbeiter das anguckst, das ist halt nicht so cool. Ich hatte, apropos sich schuldig fühlen, ich hatte heute Nacht so einen realistischen, krassen Traum, Basti. Oh mein Gott, Alter, oh mein Gott. Ich bin heute Nacht aufgewacht, ich habe geträumt, ich war in der Marshallbar, wo ich früher gearbeitet habe, in Stuttgart. Und da war irgendwie eine Party. Und da war ich mit meinem besten Freund. Und da war so ein Typ, der kam immer so auffällig rein, raus, in die Marshallbar rein. Und irgendwann war mir das so, irgendwann war dann 4 Uhr morgens, weißt du, die Stimmung war schon ein bisschen creepy. Und dann kam er so total zielgerichtet rein und habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt nicht, ich glaube, ich muss raus. Und dann bin ich da raus und dann habe ich nur noch Schüsse gehört. Weißt du? Und ich so, fuck, Alter. Und ich renn weg und versteck mich irgendwo in so einer Seitenstraße und dann bin ich so nach Hause und auf einmal am nächsten Morgen höre ich auf einmal so in den Nachrichten, ja, der Hauptverdächtige ist Özcan Kosa, er war gestern Abend und hat dann das Lokal sehr hastig verlassen, Digga. Und dann auf einmal war Polizei vor meiner Haustür, SEK und hey, das war so, Digga, das war so realistisch. Da wurde ich ey, Basti, ey, ich bin aufgewacht, wirklich mein Herz, tak, 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 tak. Also, weil die Polizei kam dann, hat gerade so das Haus gestürmt und dann bin ich aufgewacht. Ey, da gingen mir die ganze Zeit Gedanken durch den Kopf. Ich so, ey, guck mal, ich bin nicht schuld. Ey, das war so schlimm. Das war so schlimm. Hattest du mal einen Albtraum, bei dem du, der sich sehr echt angefühlt hat?
Ja, hatte ich. Auf jeden Fall einige. 2 wiederkehrende Träume. Ich träume immer davon, ins All geschossen zu werden, ohne zu wollen. Ich sitze in der Rakete und gucke aus dem Fenster und weiß ja die, also weiß nicht, ob das heute noch ist, aber wahrscheinlich schon, die Astronauten, wenn die hochgeschossen werden, liegen die ja so in den Sitzen, ne? weil die fliegen ja nach oben.
Und sorry, aber ich finde es lustig.
Allein der Gedanke, ne, ich wäre ja der ungeeignetste Mensch der Welt, nicht nur, weil ich unsportlich bin und viel zu groß. Also ich koste ja, allein mein Extragewicht kostet die NASA ja 100 Millionen Dollar oder so. Plus, dass ich auch einfach scheiße bin. Also ich kann sowas nicht, aber egal. Aber ich habe diese Vorstellung, wie ich da an den Sitz geschnallt liege und rechts von mir und so sitzen halt so Astronauten, so Matthew McConaughey-Typen, weißt du, so mit so brauner Haut und einfach so krasse Machertypen so. Und dann sagt sie, ja, Lieutenant Bielendorfer, der Start ist in 10 Sekunden. Ich so, was, Lieutenant, seid ihr bescheuert? Ich will hier überhaupt nicht hoch und so. Ich will nicht. Und dann, doch, die Rakete fliegt jetzt los und so. Das ist mein absoluter Horror. Also ich habe panische Angst. Ich will nicht ins All. Wird ja auch nicht passieren, weil ich ungeeignet bin, aber das wäre für mich absolut schrecklich. Und genau wie du habe ich auch öfter schon, also ist schon lange her, aber da hatte ich immer wieder mal so Träume, wo ich nicht falsch verdächtigt wurde, sondern wo ich aus Versehen jemanden umgebracht habe. Also, keine Ahnung, mit dem Auto drüber gefahren, weil ich irgendwie runtergeguckt habe oder so und dann aber die Schuld ertragen musste. Und dass ich jemanden, weil das ist ja gar kein so unglaublich unrealistisches Szenario, dass du unter irgendwelchen doofen Bedingungen, besonders wenn du zum Beispiel Auto fährst und du guckst einmal irgendwie nicht richtig hin und da läuft jemand irgendwie zu schnell über einen Zebrastreifen und du nimmst den mit, dann ist natürlich fraglich, ist das Totschlag oder ist es Unfall gewesen und so. Aber Scheiße, trotzdem jedes Mal, wenn du in ein Auto steigst, besteht die Gefahr, dass du zum Beispiel jemanden das Leben nimmst, so, ne, durch einen Fehler.
Ja, natürlich.
Und das sind Sachen, selbst wenn du nicht schon, mein Vater hat zum Beispiel meine Oma überfahren, ist zum Glück, die hat das überlebt, aber im Ström, ich war im Auto mit einem Freund, wir sind zum Basketballtraining gefahren, ich war so 10, 12 Jahre alt. Und dann strömender Regen, rote Ampel und die Frau ist 20 Meter vor der roten Ampel im strömenden Regen nachts, oder es war Winter, also November, Dezember, es war dunkel, 18, 19 Uhr abends, ist über die Straße gelaufen. Mein Vater hat die Oma umgefahren, die flog wirklich, ich werde das Bild nie vergessen, die flog 10 Meter weit. Raffte sich dann wieder auf, mein Vater rausgesprungen im strömenden Regen, Rettungswagen, tralala. Zum Glück hat die Dame überlebt, aber diese Schuld dann zu haben, auch wenn er eigentlich nicht schuld war, weil wenn jemand im Dunkeln auf einer befahrenen Straße, auf der 50 oder 70 ist, im Regen einfach so mit einem schwarzen Anorak über die Straße läuft, den du nicht sehen kannst, bist du ja im weitesten Sinne nicht wirklich schuld an der Situation.
Also für beide Parteien extrem schlimm.
Voll.
Also erstmal für euch, dieses Geräusch vergisst man nie, dieses, weißt du, das vergisst man nie. Und für die Oma halt auch dieses Yibi. Sorry. Hey, Digga, also die ist einfach aufgestanden, war die von Matrix, Agent
ja,
X oder was?
Ja, Alter. Es war ja 10.000 eigentlich als Oma getan.
Aber Alter, wenn die 10 Meter fliegt, dann seid ihr da locker mit 60 reingekracht, Alter.
Ja, die war auf jeden Fall ein stabiles Biest, die konnte was ab. Also mein Vater, Alter, hat die auch noch besucht, die war 2 Tage im Krankenhaus. Also erstaunlich, dass die das so überlebt hat.
Also dann war die doch im Krankenhaus.
Ja,
nee,
die wurde ins Krankenhaus gebracht, ja, Sanitäter kamen, aber die war nicht schwer verletzt. Also ich weiß nicht, wie weit die geflogen ist, aber mein Vater hat die jedenfalls voll getroffen, ich erinnere mich dran.
Okay, ja, du bist so ein Fixerlan, Alter. Ich habe gedacht, die hatte gar nichts, weil du gerade gesagt hast, die ist dann sofort wieder aufgestanden, deswegen habe ich einen Gag
die
gebracht.
Die ist auch wieder aufgestanden, aber dann kam natürlich, trotzdem ruft meine Rettungswagen, wenn du eine Oma umdrehst. Und dann kamen die und haben gesagt, wir nehmen die Dame zur Sicherheit mit und mein Vater hat sie auch besucht, ist alles gut gegangen. Ich glaube, die hatte Prellungen und so schon. Aber die ist halt wirklich voll von dem Wagen getroffen worden. So. Und,
boah, Digga,
aber diese, so, was du gerade sagtest, dieser Albtraum für irgendwas schuldig zu sein und dann verfolgt zu werden oder so, ich glaube, das ist eine relativ häufige Sache. Und das hatte ich auch schon. Und du hattest das heute Nacht so richtig mit Erinnerung Marshallbar und richtig, ja, scheiße, ey.
Richtig, richtig realistisch. Hast du noch so Horror-Albträume?
So mit so Kettensägen-Massaker oder was meinst du?
Nee, mit Geister, Dämonen. Hast du eigentlich Angst vor so Geistern, Dämonen? Also, wenn du nachts, würdest du nachts über den Friedhof laufen?
Voll. Bin ich schon. Also da, wo ich, klingt jetzt blöd. Ja, das, wo ich gewohnt habe, die Straße meiner Eltern liegt an einem Friedhof am Ende der Straße und dahinter ist die Halde, wo wir dann immer Richtung so einem Park gegangen sind, wo wir gefeiert haben, als ich 16, 17 war und da sind wir immer über den Friedhof gelaufen, weil es der kürzeste Weg war, auch nachts.
Aber
ich habe da keinen Schiss vor. Ich glaube nicht an böse Geister auf dem Friedhof oder so. Ich glaube daran halt nicht.
Also wenn ich dich jetzt nachts an den Friedhof rauslasse, würdest du da ohne Probleme an so, durch so einen großen Friedhof durchlaufen?
Naja, ich würde da ohne Probleme drüber laufen. Wenn jetzt im Hintergrund auf einmal einer Huhu macht und einer die Kettensäge anzündet, dann würde auch ich nervös werden. Aber
nee, ohne Kettensäge, aber nur mal so ein Huhu. Hättest du, weil du bist ja so dieser Realist, weißt du, der dann immer sagt, nein, das gibt's nicht. Nein,
Ja, also du glaubst doch nicht ernsthaft, dass auf dem Friedhof Geister rumfliegen. Also das glaube ich mit Zehen geglaubt.
Es geht nicht darum, woran man glaubt. Es geht nur darum, ob deine Eier, ob dein Arschloch flattert. Weißt du?
Mein Arschloch. Also ich glaube, gruseliger finde ich eigentlich nachts den Wald. Wenn du nachts in einem Wald bist, das unterschätzt du zum Beispiel immer, wenn du in einem geschlossenen Wald bist nachts, in dem es keine, Friedhof ist ja immerhin zumindest stadtnah, das heißt, es sind irgendwo umliegend Lichter. Aber wenn du in einem stockdusteren Wald bist, ohne Straße, ohne irgendwas, ist es so dunkel, dass du deine Hand nicht sehen kannst. Wenn es eine Nacht ohne Sterne und eine Nacht ohne Mond ist, also mit Wolken. Mhm. Das finde ich schon sehr gruselig. Also der Gedanke, so in einem Wald zu sein, nachts alleine, also Blair Witch-mäßig, das finde ich schon, das würde mir, in Deutschland ist ja, geht's ja sogar noch, weil wir realistisch gesehen außer Wölfen keine Räuber, Raubtiere haben. Aber so in Amerika, irgendwie so, keine Ahnung, in den Rocky Mountains, in so einem Wald, nachts, wo es dann irgendwie Pumas gibt oder Bären. Oh, wow.
Ja, aber Pumas und Bären, das ist mir scheiße. Mir geht's nur um das.
Die fressen dein scheiß Gesicht, während du noch am Leben bist. Also richtig geil,
ja,
ist das.
Ja, das sowieso. Ja, Bären sind ja richtige Hurensöhne.
Ja, Bären sind wirklich richtige Hurensöhne.
Ja. Ich habe übrigens, ich muss, sorry, vor ein paar Tagen war ich ja bei einer TV-Aufzeichnung und da waren Kamerateam von Punkt 12 und Punkt 6 da. Und ganz liebe Grüße.
Ganz liebe Grüße.
Sie liebt uns. Nur ihr Mann schimpft immer, weil wir irgendwann anfangen, uns so zu zoffen. Und es ist dann so laut. Und er erschreckt sich dann immer nachts.
Ist der Mann 7 Jahre alt oder was? Geht er dann unter seine Undertaker-Bettwäsche und weint ein bisschen? Ist ja Wahnsinn.
Aber hast du kein... Also du sagst, du hast keine Gruselangst, sag
doch,
ich jetzt mal.
Ja.
Oder wenn,
also doch, natürlich gibt's Momente... Zum Beispiel habe ich einen, das war creepy. Wir wissen auch bisher nicht, was das war. Ich saß letztens im Auto auf der Autobahn, nachts, und auf einmal klopfte es draußen. Es klopfte an das Auto bei der Fahrt. Und ich gehe davon aus, aber es klang halt nicht wie Steine, dass da irgendwas gegen den Unterboden gesteuert wurde. Das Klopfgeräusch kam aber von oben. Also so, als würde was auf dem Dach sitzen. Und das war schon so...
Warst du alleine?
Nee, wir waren zu zweit, aber wir waren beide schon so, boah, Digga, was ist das denn? Also, ne? Aber am Ende, also ich glaube zumindest nicht an Poltergeister und Spukgeister und an irgendwelche Dämonen oder so. Das glaube ich halt nicht.
Ja, aber was glaubst du, wer es dann sonst ist? Ein rumänischer LKW-Fahrer, der am Rasthof sich auf dein Auto gelegt hat oder was?
Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass dich irgendjemand real Existierendes umbringt, ist deutlich höher als Dämonen.
Ja, absolut. Aber es geht ja darum, verstehst du? Also ich habe zum Beispiel Schiss, wenn ich im Auto bin, in den Rückspiegel zu gucken, oft nachts, wenn ich alleine bin. Weißt du? Weil ich dann Schiss habe, dass dann da jemand sitzt, auf der Rückbank sitzt. Ja,
welcher
Mann,
Film
und
waren
dann,
das nochmal? Jeepers Creepers oder ich weiß, was du letzten Sommer getan hast oder so. Einer der Horrorfilme unserer Jugend. Da gab es doch genau diese Szene, wo einer an der Tankstelle hält und dann wird die noch irgendwie nachts in Amerika, wird die dann noch so beraten und dann irgendwie alles ist gut und sie flirtet mit dem Kassierer und dann sitzt sie wieder im Auto, fährt los und dann kommt von hinten so ein Haken oder so. Das ist schon, auf dem Rücksitz sitzt einer, ist schon Horror, ey.
Also so Haken, Marken, Kettensäge, Säge, ja, das ist alles schrecklich, das ist alles übel, aber mir machen so eher so parapsychologisch, nennt man das, glaube ich, gell?
Ja.
Oder?
Also erfunden.
Solche Sachen machen mir mehr Schiss, Alter. So, paranormal, sorry, nicht parapsychologisch, paranormale Sachen. Ich krieg dann immer Schiss, Digga. Auch gestern Nacht, ich war alleine zu Hause und ich habe dann so die Lichter ausgemacht, dann habe ich ein Geräusch gehört auf einmal im Haus, kurz bevor ich eingeschlafen bin. Und ich habe dann alle Lichter auf einmal angemacht, Digga, weil ich so Schiss bekommen habe, dann habe ich mit offenem Licht geschlafen.
Also natürlich gibt es schon Sachen, die ich gruselig finde. Also diese Paranormal Activity Filme, wo auf einmal die Bettdecke wegrutscht. Es gibt ja auch dann, wie heißt das nochmal, mit dieser Frau, die die Geister sieht. Gibt es mittlerweile The Conjuring, glaube ich, war das, ne? Gibt's irgendwie
Exorzist ist auch übel,
Exorzist. Also es gibt genug Filme, die uns so eine Angst eingeflößt haben. Natürlich habe ich das auch schon mal gespürt. So, ne, im Sinne von, da hat was geknackt und was war das und so. Aber guck mal, das ist ein bisschen wie mit Aliens. Wir leben seit ungefähr 15 Jahren in Zeiten, wo jeder immer eine hochauflösende Kamera dabei hat. Immer. Also wir haben alle unser Handy in der Tasche. Und seit es das Handy gibt, ist die Zahl an Aliensichtungen so unfassbar runtergegangen. Und auch die Zahl, also ich weiß nicht, wie es jetzt mit Geistersichtungen ist, aber die Zahl an der Handysichtung ist runtergegangen, nicht hoch. Das heißt, wenn Aliens wirklich da ständig irgendwo durchs Gebüsch laufen würden oder die fliegenden Untertassen am Himmel stehen würden, wie viele Menschen würden das simultan wahrnehmen und filmen? Und das Gleiche gilt ja auch für Geister. Und es gibt halt bis heute nicht ein Video, wo wirklich was Krasses, es gibt diese unglaublich unangenehmen, also wo wirklich was Krasses Paranormales passiert. Es gibt diese unangenehmen Sendungen, Ghost Hunter oder so, habe ich mal gesehen, auf D-Max vor ein paar Jahren, wo dann irgendwelche Amerikaner sich in so einem Haus einschließen und dann so tun, dass sie dann, also nicht so tun, sondern die tun, die behaupten, sie würden irgendwie paranormale Untersuchungen machen. Und es ist immer das Gleiche, dann hören die irgendwas und dann so ruft er so, Jessica, bist du da? Und dann hört man immer so, und dann so, ja, wir wissen nicht, ob Jessica wirklich da war, aber wir werden es weiter ermitteln. Und dann ist die Folge zu Ende. Ich so, ja, super. Herzlichen Glückwunsch.
Hast du das Interview von Obama gehört?
Wo er gesagt hat, welches? Dass Aliens existieren.
Genau, aber er selber noch nie eins gesehen hat.
Ja, das war auch ein krasser Flex. Also ich weiß jetzt nicht genau, was er damit meinte. Also
das war mit Brian Tyler Cohen, glaube ich.
Er wurde gefragt, Area 51 und Aliens. Und dann hat er gesagt...
Genau.
Also er hat es relativ kurz gehalten. They exist, but they are not in Area 51. There is no special facility under Area 51. Das hat er, glaube ich, gesagt.
Area 51, ja.
Allein, dass der US-Präsident sagt, es gibt Aliens, fand ich schon so, das gerade so side gedroppt? So, ja,
genau, so side drop war das. Stell dir mal vor, die würden Angela Merkel interviewen und sagen, Frau Merkel, welche Geheimnisse haben Sie denn als Bundeskanzlerin damals als sehr interessant empfunden? Also zum Beispiel Aliensichtung. Und dann sagt sie, ja, es gibt Aliens, aber ich habe selber noch nie eins gesehen. Aber
und hier ist ein Rezept für Apfelkuchen und alle so, Apfelkuchen.
Aber es wäre schon creepy so. Also
ja, das habe ich auch nicht verstanden, warum der das so nebenbei, also ich weiß nicht, ob er da mitteilt. Also Obama ist ja ein sehr kluger Mann im Gegensatz zu unserem jetzigen. Und der weiß ja schon ganz genau, was er sagt. So, Obama slippt nicht. Aber weißt du, was der beste Beweis ist dafür, dass die US-Regierung keine Macht über, also keine Aliens hat und keine Alienleichen und so? Weil Trump hätte uns das längst erzählt. Also wenn der wüsste, dass da Aliens sind, die US-Amerikaner in Händen halten, irgendwo in so einem Labor oder so, dann hätte er das 100 pro, weil er ja die Fresse nun mal nicht halten kann, hätte er das schon erzählt. So, yeah, we are the greatest nation, we have an alien, look here, it's a nice alien, the best alien. The best alien in the world. So, weißt du, wir wissen doch beide, dass der auf keinen Fall die Fresse halten würde, wenn er davon wüsste. Oder sie haben es ihm halt nicht erzählt. Aber dass Obama so nebenbei sagt, Alien gibt's schon. Es kann halt zwei Sachen heißen, dass er entweder daran glaubt, dass Aliens existieren, weil das Universum so groß ist, was wir ja alle irgendwie so denken, dass da irgendwie jemand sein muss. Oder dass die US-Regierung wirklich Beweise für Aliens hat. Und das wäre natürlich hart geil.
Das schön. Ey, Bro, also ich glaube, es wäre schon sehr überheblich, wenn wir als Menschen sagen würden, es gibt nirgendwo anderes Leben.
Ja, es gibt ja ganz viele Theorien dazu, ne? Und es gibt diese Single-Earth-Hypothesis, die sagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Stoffe, die uns, also die überhaupt erst möglich gemacht haben, dass sich hier auf der Erde Aminosäuren bilden und Proteine und Mensch, also und Lebewesen, bakterielles Leben etc. entstehen, das ist so unwahrscheinlich, dass das selbst bei einer 100 Milliarden Planeten, die wir mittlerweile wissen, dass sie existieren, nicht wieder auftritt. Das wäre natürlich mega gruselig, wenn wir wirklich die Einzigen in diesem riesigen Universum wären. Ich glaube das aber auch nicht.
Ich glaube das nicht. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall irgendwo Lebewesen gibt, in welcher Form auch immer. Ich meine, Bakterien sind ja auch Lebewesen.
Die hat man ja auch schon nachgewiesen, ne? Also Bakterien hat man ja, glaube ich, mittlerweile auf, also in Verstellenstrukturen auf dem Mars oder auch in den Meteoriten oder so hat man ja nachgewiesen, dass dort Bakterien sind. Aber ich meine jetzt kluges, intelligentes Leben.
Ja, Einzeller, die sich dann irgendwie so weiterentwickeln wie jetzt auf der Erde. Letztendlich können wir die Beschaffenheit von anderen Planeten auch nur durch das Licht erahnen, weißt du? Also es wird ja dann anhand des Lichtspektrums, was sie dann auffangen, gesagt, hey, auf diesem Planeten gibt es die und die Stoffe und da kann man sich das eventuell vorstellen. Aber ich kann ja sein, Bro, vielleicht gibt es Lebewesen, aber die sind einfach dumm.
Das kann ja auch sein.
Dass sie jetzt gar keinen Bock haben, zu sagen, hey, wir wollen uns jetzt weiterentwickeln und lass uns doch mal irgendwas bauen. Was gibt's in deinem Weltall? Sondern die sind so... Banane.
Das wäre schon lustig, ein Planet voller Minions. Man kommt da an, die so Banane. Nein, aber was auf jeden Fall sein kann, oder was das Hauptproblem ist, sind ja die Abstände. So, ne? Das wird ja jeder Astrophysiker sagen, dass selbst wenn wir Leben finden würden in den uns umgebenden Galaxien, sind die Abstände nun mal so groß, dass wir dort nicht hinreisen können, weil unser limitierender Faktor die Lichtgeschwindigkeit ist. Und wenn etwas, ich weiß nicht, wie weit Alpha Centauri weg ist, die nächste Galaxie, Alpha Centauri. Jedenfalls, das ist nur die nächste und das sind ein paar Lichtjahre. Das bedeutet, du müsstest mit Lichtgeschwindigkeit, die uns Menschen ja überhaupt nicht zur Verfügung steht, 240.000 Kilometer die Sekunde oder so, ne?
300.000.
Die Sekunde, nicht die Stunde, die Sekunde.
Ja, die Sekunde.
Du müsstest damit reisen und bräuchtest trotzdem Jahre, um dahin zu kommen. Und wir können ja nicht mal annähernd so schnell reisen. Das heißt, selbst wenn wir irgendwas entdecken würden, hätten wir keine Möglichkeit, darauf Zugriff zu nehmen. Noch nicht. Ob das eines Tages so sein wird. Ich glaube leider, das gehört zu den Dingen, die in unserer Lebenszeit, unseren beiden verbleibenden 40 Jahren, 50 Jahren, wenn wir Glück haben, nicht mehr passieren wird. Ich glaube nicht, dass wir noch Aliens sehen werden. Wäre natürlich krass, so wenn jetzt so Independence Day wirklich am Himmel auf einmal so ein riesiges Raumschiff aufrauchen würde. Aber auf der anderen Seite...
Ja, Mann, Digga.
Stephen Hawking, der ja nicht ganz blöd war, hat mal gesagt, wir sollten alle dafür beten, dass das nicht passiert. Weil wenn irgendwas die Technologie hat, um hier hinzukommen, über Lichtjahre entfernt und uns zu besuchen, dann wird das sehr wahrscheinlich unser Ende sein. Weil er meinte, in der Geschichte der Zivilisationen, wie wir sie auf der Erde haben, ist es immer das Gleiche gewesen. Technisch überlegene Rasse, technisch überlegene Kultur frisst andere Kultur auf.
Aber naja, da würde ich dem Hawkins nicht zustimmen. Überleg mal, die fliegen einfach her und dann laden die uns ein zu einer Hochzeit. Weißt du, dann werden die einfach sagen so, hey, wir heiraten, komm vorbei. Wir wollten alle in unsere Galaxie einladen. Es gibt eine große Hochzeit, fertig, Punkt.
Wir brauchen Partysänger. Wir brauchen Mickey Krause, wir brauchen Tim Toupé.
Ja.
Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich meine einen Döner. Die Stimmung fehlt uns. Das ist das, was die Aliens wollen. Die wollen Stimmung haben. Weißt du, von wem ich letzte Woche auch noch Stimmung gesehen habe? Von einem Mann, den ich sehr bewundere, Jeremy Fragrance. Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Ich habe ein Video von ihm gesehen, wo der Oberkörper frei radelt und irgendwas erzählt. Also sagen wir mal so, bei mir vor der Tür hat's gerade geschneit, bei ihm aber mehr. Also wirklich, mein lieber Herr Gesangsverein, irgendwas ist da nicht mehr so gut. Da war was im Parfüm drin. Und ich habe gedacht, wir könnten heute mal in Anlehnung an diesen großen, großen Influencer, den ich immer verehrt habe, ich habe ja zu Hause ein Poster über der Wand, können wir unsere Top 3 Parfüms ranken am Ende der Show. Weil du bist ja schon ein Parfümtyp, du bist schon Jean-Baptiste Grenouille, du bist jemand, der versucht, die Mandarinenessenz bei sich zu Hause zu extrahieren, verstehst du?
Ja, also ich bin in puncto Parfum, also wenn man schon hässlich ist, dann sollte man gut riechen.
Das stimmt, wenn das du gut aussiehst, egal wie der riecht, genau, du riechst wirklich immer fantastisch. Also man sieht dich, kriegt so eine leichte Abscheu und dann riecht man hier und will dich bumsen, das ist Wahnsinn.
Ja, aber man muss ja wirklich unterscheiden, weil es gibt ja so diese Mainstream-Parfums, die jeder kennt, die man hat. Und dann gibt's ja so richtige Special. Da habe ich keine Ahnung. Es gibt ja so wirklich, manchmal gibt's ja auch so Parfum-Influencer, die droppen dann irgendwelche Namen, Digga, die habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Ich meine, wir sind ja die Jungs von der Straße, Basti.
Wir sind die Jungs von der Straße, Digga. Ich bin eben mit dem Bandana noch an der Tischtennisplatte gewesen, hab einen Messerkampf gewonnen, verstehst du? Ich bin Junge von der Straße.
Ich hab viele Lieblingsparfums. Eins werde ich nicht verraten, weil das wirklich fast keiner hat. Deswegen fickt euch.
Wie, du willst hier dein Geheimnis? Du willst deine Essenz nicht preisgeben?
Nein, das ist mein Lieblingsparfüm. Nee, weil guck mal, ich sag dir auch, dieses Parfüm hat wirklich niemand, ist ein ganz gängiges, ist auch nicht teuer. Es kostet 60 Euro irgendwie, 100 Milliliter oder 80 Euro.
Calvin Klein,
aber
One.
Es hat halt keiner, weißt du? Ich habe es wirklich bei keinem gerochen in den letzten Jahren und deswegen liebe ich diesen Duft auch. Was bist denn du für ein Typ? Eher so harte Parfums oder so süßliche?
Ich bin so ein Tabaktyp, weißt du? Ich will riechen wie eine Kneipe in den 70ern. Ich will immer, dass man den Achselschweiß eines serbischen Minenarbeiters aus mir rausriechen kann. Nein, ich bin eher so ein sanfter Typ, das weißt du doch.
Ich liebe dich so, oh, du kleiner süßer Basti.
Ich habe auch nicht so richtig Ahnung davon, muss ich sagen. Also ich habe dir ja mal erzählt, ich habe mich, als ich 16 war, bei Nanunana, habe ich Fahrenheit-Imitat gekauft, ungefähr 200 Milliliter für 4,30 Euro und habe mich da drin gebadet, weil ich dachte mit 16, es geht um Menge, sagen wir mal so, es muss viel sein, viel ist besser und dann noch mehr, viel ist noch zu wenig. Also so mit 16 parfümiert man sich ja zu Tode. Heutzutage benutze ich Parfüm sehr ausgewählt. Sehr ausgewählt. Aber das beste Parfüm, das ich habe, erhält man, glaube ich, hier nicht, weil ich das aus Kolumbien habe. Das wäre mein Platz 1. Das gebe ich gleich als kleine Sonderempfehlung mit.
La Cocaína. La Rosa.
Genau.
Narcos.
El Escobar. Nein. Das ist wirklich ein schönes Parfüm. Ich weiß nicht, ob man das in Europa kriegt.
Bevor wir in die Männerwelt eintauchen, gibt es ein Parfüm, was du, also wenn das eine Frau
Blue Light, Deutsche und Gabbana, ich liebe das. Deutsche und Gabbana Blue Light ist natürlich das absolute, also Heino-Parfüm, weil es das wirklich jeder, weil das jede dritte Frau hat.
Blue Light
von Deutsche und Gabbana. Ich liebe den Duft davon, ich weiß nicht warum. Ich kann dir auch nicht beschreiben, wie das riecht. Schrie eine Bergamottnote, leichte Limonen, du spürst einen Orangenbaum in einem Hain im Piemont, ich weiß es nicht. Aber ich mag den Geruch von Deutsche & Gabbana Blue Light.
Okay. Also ich...
Bist du gerade im Parfümordner deiner Frau und guckst, ob sie das hat?
Nee, ich guck, nee, das hat sie definitiv nicht.
Nein,
also
nicht.
Sie hat eins, also was ich, das liebe ich, das von Deutsche & Gabbana. Nur, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Puff?
Ist das? Sogar Puff gesagt? Puff. Deutsche und Gabbana, Puff. Das wäre ein Dovaner.
Ja, Puff Femme.
Also Puff Femme, für die Frau heißt das.
Mhm.
Ah.
Das ist Deutsche und Gabbana, Puff Femme. Puff Femme.
Puff Femme. Wie meine Oma sagen will. Puff Femme. Aber ist das nicht einfach nur der Name, dass es ein Frauenparfüm ist? Pur Femme?
Nee, das heißt Pur Femme.
Pur Femme. Ah, okay. Dann,
Ist jetzt auch nicht so teuer, aber das riecht mega.
Und jetzt also wollen wir zu der ausgekochten Bibermuschi kommen, die du immer drauf reibst. Was nimmst du? Was sind deine Top 3? Deine Nummer 3 aus Giancosa?
Also meine Nummer 3, also ich habe echt viele Parfums. Also ich muss jetzt überlegen, weil ich habe ja Sommerparfums und Winterparfums, oder?
Natürlich.
Ja, natürlich.
Jeremy Fragrance wäre stolz auf dich. Du kannst doch im Sommer nicht riechen, wie du im Winter riechst. Wie sind wir denn wilde?
Aber das stimmt doch. Du kannst ja nicht lederiges Parfum im Sommer, ist viel zu stark. Also
viel zu stark. Aber im Winter, da mag er. Wenn er gerade mit dem Elch reingeritten ist, dann will er, dass er danach auch riecht. Das gefällt ihm. Also dann mach doch deine Top 3 überhaupt. Wir müssen das jetzt nicht nach Jahreszeit anpassen.
Was ich wirklich liebe, ist, ist von Tom Ford, Black Orchid. Ist auch so Unisex.
Unisex.
Aber Black Orchid ist gefällt mir sehr. Ist jetzt kein Geheimtipp oder sonst irgendwas, aber diesen Duft mag ich wirklich sehr. Also Tom Ford ist schon sehr beliebter Parfümhersteller in meinen Augen.
Top 3 bei mir, Sauvage von Dior. Mit Johnny Depp, wo er in der Wüste steht und noch nicht so abgeranzt aussieht wie jetzt mittlerweile. Sauvage. Sauvage,
das hat halt jeder. Das ist wie Aqua di Gio.
Ja,
weißt du?
Ist ja gut. Ich bin halt auch ein Mann, ich bin ein einfacher Mann, verstehst du? Ich wurde von zwei Holzfällern in einem Körbchen gefunden auf der Emscher. Was erwartest du? Gewissen Geschmack von mir? Bitte. Sauvage hat jeder.
Ja, ich weiß halt nicht. Also Sauvage ist so...
Du musst immer was benutzen, was jeder hat, weil dann erinnert sie sich vielleicht, wenn du auf der Tanzfläche knutschst, an ihren Ex-Freund und ist begeistert. Fantastisch.
Also Sauvage ist...
Doch.
Ja, also, also es ist ein guter Duft, aber wie gesagt, dadurch, dass es halt jeder trägt...
Es ist dir einfach zu street. Das ist wie das CK1. Mit dem ich mich auch, ich mochte auch immer, das ist das Problem, CK1 hat ja auch jeder 16-Jährige und als ich so 20 war, mochte ich halt den Geruch. Ich mag den Geruch bis heute davon, ich finde den ganz angenehm. Aber das ist wirklich, das ist ja so das Parfüm, was wirklich jeder hat, CK1. Und deswegen benutzt man das dann irgendwie doch nicht.
Also was ich, ist auch ein altes Parfüm, aber ich trage das wirklich sehr gerne, ist...
Okay.
Soll ich dir das sagen?
Bitte.
Also wenn du das trägst, dann kriegst du...
Kriegst du Ladies?
Dann kriegst du Lady Boys.
Oh, gerne.
Nein, ich liebe dieses Parfüm wirklich. Ist Issey Miyake.
Faki?
Issey Miyake.
Issey Miyake. Ist das nicht, ja. Ist das nicht ein Novellenautor aus Japan?
Das ist ein Japanisch. Ich glaube, also Le Dissé pour Homme.
Mein Gott, pour homme. Auch noch für die Oma was. Richtig gut. Ich weiß, dass das
ist ein Oldschool-Parfüm, ist wirklich alt, aber ich liebe das. Also
Ich mag das Hausparfüm von, wie heißt denn dieser Klamottenladen? Ich kaufe gerne in Klamottenläden so Billo-Parfüms. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Genau, Kick. Das riecht wie Andy Borg nach einer durchschwitzten Nacht und Bumsen. Warte mal. Ja, hier, da genau, das ist das eine. Ich gucke mal schnell, dann gebe ich gleich Empfehlungen. Veles von Boa. Ah ja, also, meine beiden Lieblingsparfüms. Platz 2 von Scotch and Soda. Das Hausparfüm. Warte, ich muss nochmal gucken, wie hieß das jetzt? Scotch and Soda. Barfly, genau. Und dann, jetzt kommt, das wäre mein Platz 2. Dein Platz 2 hast du schon genannt. Jetzt kommt dein Platz 1 und mein ewiger Platz 1.
Du hast Scotch and Soda Barfly.
Ja, das riecht gut. Das riecht gut.
Okay.
Das sprühen die in dem Laden immer rum. Der ganze Laden riecht danach. Ich habe keinen Geschmack, Özte. Das wissen wir beide.
Das ist, Basti, das ist eigentlich der Duft.
Das ist ein Raumduft.
Für
ja.
Die Toilette, weißt ja, du? Ja. So ein Raumduft mit diesen Stäbchen. Du so, ey, geil, kann man das auch so? Ja, ja, kannst du gerne als Parfüm.
Ich bin
benutzen.
Jahrelang mit zwei Domol-Klosteinen unterm Arm rumgelaufen, weil ich du gedacht so habe, ich so frisch nach Alpen.
100 Milliliter kostet nur 3 Euro.
Dann nehme ich doch einen Kanister.
Da habe ich wieder ein Schnäppchen gemacht, ey. Ja.
Aber Kursa, jetzt, dein Platz 1 der Parfüms.
Mein absoluter Favorit, wirklich Bleu Chanel, ist einfach das
Bleu Chanel? Was Bleu Chanel?
Bleu de Chanel.
Bleu de Chanel.
Ja, Bleu de Chanel ist für mich einfach der schönste Herrenduft. Aber auch hier, also Eau de Parfum. Parfum finde ich zu intensiv. Und das Eau de Toilette ist ein bisschen zu schwach. Eau de Parfum ist wirklich super.
Was ist nicht O? Ach, egal. Jedenfalls, mein Platz 1 ist Veles, V-E-L-E-Z von Bora. Das ist ein kolumbianischer Laden, der auch Parfüms verkauft. Und das ist wirklich ein Duft. Da riechst du wie der frische Morgen. Es ist wundervoll.
Ja?
Ja.
Das ist, also es gibt noch, also das hatte ich dir ja schon mal gesagt, von Mickey Beisenherz hatte ich das.
Ja, Mickey Beisenherz, das, reibt sich doch mit dem toten Grizzlybären ein. Der Mann hat so viel Testosteron, der riecht doch überhaupt nicht nach Parfüm.
Also Ganymede ist auch ein richtig, also von Marc-Antoine Barreau heißt er oder Barreau, oder ich kann ja kein Französisch, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das ist ein richtig geiler Duft. Den sehe ich aber eher so im Winter.
Im Winter.
Es ist ein unglaublicher Duft, hey. Weißt du, so Creed und so, ja, aber das verfliegt halt. Kennst du so Parfums, das finde ich immer ganz schlimm, Alter. Du zahlst so viel Geld, Du machst drauf und nach 30 Sekunden weg. Das finde ich schlimm.
Das ist ja, glaube ich, der Unterschied zwischen Eau de Toilette und Eau de Parfum, oder? Dass Parfum konzentrierter ist und länger hält, oder?
Ja, aber hast du auch bei Parfums. Also, warte, welches hatte ich, was sehr schnell verfliegt?
Von dir möchte ich zum Abschluss noch die kurze Analyse. Was ist bei Jeremy Fragrance los? Macht er zu viel Sport? Geht's ihm nicht gut? Müssen wir uns Sorgen machen? Der Mann ist ja Multimillionär. Ich weiß nur nicht, wovon.
Ich weiß es nicht. Jeremy Fragrance, er war der Erste, der eigentlich Parfums online vorgestellt hat. Und man hat ihm dann immer so nachgesagt, wenn man ihm so zuhört, dann kann man die Parfums erahnen, also ungefähr, weil er sie so schön beschrieben hat.
Weil er die
blumige
Sprache hat.
Ja, genau, das war eigentlich so seine Form, womit er eigentlich berühmt geworden ist. Und da war er dann also weltweit bekannt. Da war er auch eingeladen in New York, hat dann so Preise erhalten. Für seine Art so Social Media ist er wirklich durch die Decke gegangen.
Und der heißt wirklich Herr Jeremy Fragrance? Bestimmt heißt er eigentlich Klaus Schabonski, ne?
Nein, genau. Jeremy Fragrance heißt bürgerlich irgendwie anders, habe ich, müsste ich jetzt googeln.
Das müssen wir dem Publikum jetzt sagen, das ist natürlich wichtig.
Fragrance, Real Name.
Jeremy, Daniel Schütz. Natürlich heißt er Daniel genau. Schütz, natürlich. Also und eigentlich ist er geboren als Daniel Schretzinski. Natürlich. Ja. Was? Der ist 5 Jahre jünger als ich?
Ja.
Ei, Bruder.
Also ich weiß nicht, ich glaube, er macht, ich habe keine Ahnung, Digga. Ich weiß nicht, was Menschen durchmachen. Ich weiß auch nicht, ob er irgendwie psychische Probleme hat. Deswegen traue ich mich da jetzt auch nicht irgendwie so über den. Also es ist schon sehr freaky, wie er sich gerade auf Social Media gibt. Ich kann es nicht zuordnen, Alter, aber also als gesund würde ich sein Auftreten körperlich sowieso nicht betrachten. Er macht halt so ganz komische Videos inzwischen. Also wirklich, ich weiß nicht, ob das einige sagen, es wird ihm halt hinterher gesagt, dass er extrem konsumiert.
Konsumiert?
Ja, also
SZ-Schnitten? Ich bin auch abhängig von dem Zeug, ey. Besonders
let
die Vollmilch.
Let it snow. Aber ich weiß es nicht, das wäre jetzt halt auch ein Vorwurf.
Es wäre ein Vorwurf, den man so nicht halten kann. Wir wollen keine Unterstellungen machen. Er scheint mir ein bodenständiger, netter Bursche zu sein, mit dem man gerne mal einen Nachmittag verbringen könnte, nur ich leider
aber
nicht.
Aber nee, das würde ich nicht, alter Digga. Der ist schon, also ich würde ihn schon als Freak gerade bezeichnen. Also so wie er sich davor gibt. Also das ist ja, Bro, ich weiß auch nicht, Basti, das ist ja bei Social Media, viele
die Leute gehen kaputt.
Ab.
Ja, die Leute gehen kaputt. Wir bleiben am Boden, Ötze. Durch die netten Menschen, die uns jede Woche schreiben, diese Folgen kommentieren, mich beschimpfen. Das sind die Momente, wo ich spüre, ich bin noch da, weißt du? Ich fühle mich. Ich kann mit der Kritik noch leben, ich genieße das.
Mit der Kritik leben, Alter. Der wir Basti, Alter. Ein Kommentar auf Spotify,
Digga,
Basti
dreht
durch.
Mir hat einer geschrieben, du würdest auch AfD wählen. Das hat mir richtig gut gefallen. Das ist ja auf jeden Fall. Der Özcan, der vertritt noch unsere Meinung. Denkst du, ja, auf jeden Fall. Der Özcan wird auf jeden Fall AfD wählen, ja klar.
Aber das ist sehr, es ist, ich muss wirklich jede Woche drüber lachen, wie du dir das gibst, Alter. Du animierst ja dazu, dass man das weitermacht. Auch Leute, die dich vielleicht mögen, einfach um dich anzuecken, kommentieren irgendwie einen Scheiß auf Spotify als und du drehst jedes Mal Hohle, Digga.
Ich drehe überhaupt nicht Hohle.
Den Leuten.
Verstehst du, das Publikum liegt mir am Herzen. Dir sind sie ja egal. Du winkst ja nur aus deinem Maybach raus und fährst dann wieder weiter.
Ja, Rack sind die dir am Herzen, Alter.
Aber ich bin jemand, der mit dem Puckyball kommt, der die Menschen in den Arm nimmt, der sein Publikum liebt. Ich liebe das Publikum.
Ich sag dir deinen Ablauf. Ich sag dir, wie das bei dir zu Hause funktioniert, okay? Es ist Mittwoch. Die Folge kommt raus und dann so 2-3 Tage später sitzt du dann bei dir im Wohnzimmer, nachdem du jetzt so 12 Runden auf deinem
Hometrainer.
Nicht Hometrainer, Alter. Auf deiner was ist das für ein Lenkradteil, was du im Wohnzimmer hast, Alter?
Ja, es ist ein Rennlenkrad. Ein Fanatec.
Nein, du hast doch so einen kompletten Rennsitz, Alter.
Den habe ich im Keller. Fanatec, ja.
Was willst du 15-Jährige jetzt haben und Basti ist so, Basti ist 40, der hat so, ich, wie früher. Genauso wie früher. Ja. Und dann sitzt du dort, Alter, nachdem du 20 Stunden gezockt hast, jetzt gehe ich mal online und guck mal, was die Leute geschrieben haben, ob ich wirklich so intelligent bin. Und dann gehst du und dann schreiben 100 Leute positive Sachen. Ey, tolle Folge, hab mich kaputt gelacht, war sehr lustig. Scheiße, ich saß im Zug und die Leute haben mich komisch angeguckt, weil ich mich so gelacht habe. Und einer schreibt dann, ey, der Basti ist voll scheiße, ist voll das Opfer, der labert nur Scheiße. Dann nimmst du das Handy, legst erstmal auf den Tisch, du so, jetzt gehe ich mir erstmal einen runterholen. Und dann gehst du nach oben, du so, ja, verdammte Scheiße, guck, ich bin der Beste, ich bin der Allerbeste. Und dann, Scheiße, jetzt klebt alles hier, verdammte Kacke. Und dann gehst du runter und dann holst du erstmal deine deine Brockhaus-Enzyklopädie und bei den 36 Bänden machst du so verschiedene Seiten auf, tust so Kerzen hin und dann betest du erstmal zu deinem Literaturteufel. Lieber Literaturteufel, gib mir meine rhetorische Macht, dass ich diesen Menschen zerstören kann. Und dann gehst du online und schreibst dann drunter, also wenn dir das nicht passt, dann kannst du gemischtes Hack hören. Und dann gehst du nochmal aufs Klo, holst dir nochmal einen runter und jetzt habe ich den gezeigt. Oh, warte, ich komm grad nochmal. Und dann, Alter, dann siehst du auf einmal, dann antwortet dir wieder und dann kriegst du wieder die Krise. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und die anderen 500 positiven Nachrichten lässt du einfach links stehen und dann gehst du auf einmal auf Facebook und guckst, dann gibt's einen Bratwurst und Baklava. Guck mal hier, zwischen 8 Millionen Kommentaren. Was? Wieder einer Scheiße? Wo ist meine Brockhaus-Enzyklopädie? Und das ist dein Tagesablauf, Digga.
Aber was du weggelassen hast, ist, dass ich immer auf Videos von dir onaniere. Das ist natürlich, das hält mich oben. Einfach so eine.
Du bist so ein kleiner Bastard, Lan. Moduk, schreib doch mal den Leuten, die positive Sachen schreiben. Hey, danke für den Support, wir lieben euch, dankeschön. Dann würdest du was Gutes tun, aber dich immer auf die negativen. Barbara Streisand-Effekt. Ganz einfach.
Du hast absolut recht. Das ist einfach ein psychologisch ausgefuchster Typ, weißt du?
Ich hab doch Bücher gelesen, Basti. Du weißt doch, Telefonbuch, gelbe Seiten.
Und wenn man die nebeneinander gestellt hat, haben die Gesicht von Donald Duck ergeben. Das war
ja
wirklich toll.
Deswegen sage ich ja, also in puncto Psychologie, frag mich, Alter.
Ich muss
Guck mal, ich habe jetzt den neuen Katalog bekommen. Von Adidas.
Ich dachte Orion, ja, okay.
Und nein, was? Adidas.
Von Adidas, da setzt du dich aber mal nächste Woche ran und liest mal richtig gut.
Auf jeden Fall, Alter. Weißt du, der schönste Teil von diesem Adidas-Katalog ist, ich schwör's dir, also ich habe ein bisschen geweint, dass so dieses 37, 38, 38,5, 39, da kann mir richtig tränen, Mann. Das ist der schönste Teil.
Das macht dich glücklich.
Wer das geschrieben hat, ist ein Genie.
Ich gehe jetzt wieder in meinen Schrank und onaniere in den Brockhaus. Wir lieben euch, bleibt gesund. Danke für die vielen lieben Kommentare, auch in Özcans Namen. Dem bedeutet ihr wirklich was. Passt auf euch auf, bleibt gesund.
Auf
Küsschen
Fall.
Aus Nüsschen. Jeremy, follow your dream and bang the dragon. Passt auf euch auf, alles Gute und bis bald. Psst.